Heute Abend wollen wir diese Stunde wieder beginnen mit der Frage, sind wir hier als eine betende Versammlung zusammengekommen? Das heißt, dass wir in Abhängigkeit von dem Herrn hier sind und dass wir alles von ihm erwarten, in dem Bewusstsein, dass wir nur vom Herrn gesegnet werden können, dass unsere Blicke auf ihn gerichtet sind, nicht auf einen Menschen, der bringt uns nichts. Und dass wir dann auch alles von ihm erwarten. Der Herr gebe uns viel Gnade dazu. Wir haben in unserem Lied gleichsam das Wort Gottes besungen. Was bedeutet uns das Wort Gottes? Ist das wirklich an dem, was wir im Lied ausgedrückt haben, dass uns das solch ein Schatz ist, wie wir das auch im Gebet zum Ausdruck gebracht haben? Ist das wirklich ein Schatz für uns? Einen Schatz hält man ganz hoch und er hat einen großen Wert. Was hat das Wort Gottes für uns für einen Stellenwert in deinem und meinem und unserem Leben? Wir müssen uns diese Frage stellen, wenn wir so ein Lied singen. Und das ist ganz wesentlich, was das bedeutet, dass wir das Wort Gottes in einer so guten Übersetzung in der Hand haben. Und ich denke mal, die meisten von uns, die haben bestimmt nicht nur eine Bibel, sondern vielleicht auch zwei, drei. Aber liegen die nur irgendwo und werden nicht angetastet, verstorben vielleicht sogar? Oder ist das wirklich so ein Schatz, den wir täglich brauchen? Das ist ganz wichtig, weil in diesem Schatz enorme Schätze sind. Und wir sollten diesen Schätzen nachspüren. Das ist ganz wesentlich und auch wichtig für unsere Tage, weil wir in Tage der Versuchung gekommen sind, wo wir eigentlich nur noch von Versuchungen umgeben sind. Und ganz besonders sind unsere jungen Leute davon bedroht, von diesen Versuchungen oder von diesen Versuchungen mit fortgerissen zu werden, dass sie dem nicht standhalten können, was das für eine Macht heute ausübt. Und dann ist es vielleicht ganz besonders wichtig, dass wir gerade an diesen drei Abenden das Gebet als Gegenstand haben, dass wir uns bewusst sind, wir selber vermögen nichts und dass wir uns immer mehr bewusst werden, dass wir nur noch in Abhängigkeit von dem Herrn Jesus unseren Weg gehen können zu seiner Ehre. Sonst geht das nicht. Als erstes wollen wir uns heute Abend mit einer Frau beschäftigen. Einer Frau, die uns mit Sicherheit allen, ob hier Frauen oder Männer, ein ganz besonderes Vorbild ist. Wir schlagen dazu Lukas 2 auf. Lukas 2, Vers 36. Und es war eine Prophetin Anna da, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt und hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt von ihrer Jungfrauschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die nicht vom Tempel wich, indem sie Nacht und Tag mit Fasten und Flehen diente. Und sie trat zu derselben Stunde herzu, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf Erlösung warteten. Das ist die erste Person, die wir heute Abend betrachten möchten, diese Prophetin Anna. Wir wollen nicht auf das eingehen, was davor und dahinter steht, sondern ganz besonders auf diesen so wesentlichen Satz, dass sie Nacht und Tag mit Fasten und Flehen diente. Jetzt müssen wir uns zuerst beschäftigen mit diesem Wörtchen Fasten. Da steht ja nicht, dass sie in Flehen diente oder mit Flehen diente, sondern da steht das Wort davor Fasten. Erst steht Fasten und dann steht Flehen. Wir fragen uns vielleicht, was ist eigentlich Fasten? Ich habe Sorge, dass wir das gar nicht richtig wissen, was Fasten ist. Und es ist gut, wenn wir alle mal zu Hause, jetzt nicht, wenn wir mal zu Hause Jesaja 58 lesen, da sagt das Volk zu Gott, siehst du nicht, dass wir fasten? Das Volk fordert Gott förmlich heraus. Wir fasten und du siehst das gar nicht, du reagierst überhaupt nicht. Und dann sagt Gott zu dem Volk, ich will euch mal sagen, was Fasten ist. Und dann erklärt Gott, was Fasten ist. Fasten ist überhaupt nicht das, was man im Allgemeinen darunter versteht, ein bisschen weniger essen oder gar nicht. Das ist kein Fasten. Fasten, wenn wir das vielleicht ein bisschen präziser ausdrücken, das ist einfach das Wörtchen Verzicht. Jetzt die Frage an uns, diese Frau, da steht zuerst einmal, dass sie verzichtete. Das müssen jetzt nicht böse Dinge sein, das können ganz gute Dinge sein. Und doch kann das an uns herankommen, dass wir auf gute Dinge mal verzichten, um Zeit zu haben zum Flehen. Diese Frau hat natürlich gebetet, aber das ist die Steigerungsform. Sie flehte. Diese Frau fastete, verzichtete und flehte. Wir müssen uns jetzt einmal fragen, wir alle, ob Alte, Jüngere, Junge, Kinder, können wir heute noch verzichten? Wir haben uns gestern daran erinnert, dass wir in einer Zeit des Wohlstands leben, wo wir alles haben. Im Grunde genommen brauchen wir auf gar nichts zu verzichten, weil wir alles haben oder uns zumindest alles anschaffen können. Das ist überhaupt kein Problem. Die Mittel haben wir. Aber sind wir noch imstande zu verzichten? Warum? Um des Herrn willen. Nicht anders, das nützt uns sowieso nichts. Aber können wir noch um des Herrn willen verzichten? Können wir noch um des Herrn willen auf Dinge verzichten, die an sich ganz normal sind, um Zeit zu haben zum Beten? Wenn wir heute wirkliche Beter sein möchten, dann müssen wir verzichten. Ohne dem geht das nicht. Wir werden gleich noch eine Stelle finden, wo das noch einmal ausdrücklich deutlich gemacht wird, dass wirkliches Beten mit Verzicht einhergeht. Das gehört zusammen. Das ist ja nicht von ungefähr, dass wir das hier lesen, dass diese Prophetin Anna in Fasten, jetzt legen wir zunächst einmal den Wert darauf, in Fasten und Flehen diente. Nicht in Flehen und Fasten, sondern da kommt das Fasten vorab. Erst einmal musste sie verzichten, damit sie wirklich beten konnte. Ich möchte mal eine Frage stellen. Verzeiht mir, wenn ich mal so frei das heraussage. Die Brüder haben für mich gebeten, ich möchte Freimütigkeit haben zum Sprechen. Und dann möchte ich das auch sagen. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr den ganzen Abend vor dem Fernseher sitzt und dann beten könnt? Ich glaube nicht, dass das geht. Kann ich mir nicht vorstellen. Für mich ist das unmöglich. So was geht einfach gar nicht. So ein Gerät gehört überhaupt nicht in unsere Häuser. Absolut nicht. Und da ist es wichtig, dass wir noch bereit sind, um des Herrn willen zu verzichten. Lieben wir den Herrn? Was ist eigentlich, oder was steckt dahinter, ob wir den Herrn lieben oder nicht? Ich denke, das lernen wir ganz besonders im Johannesevangelium, Kapitel 13 und 15, 14 auch, wo der Herr Jesus uns ganz klar und deutlich macht, dass wir nur dann Anspruch haben, den Herrn Jesus zu lieben, wenn wir gehorsam sind. Und ich weiß, das ist ein Wort, das hört man nicht gerne. In der Welt ist das total verpönt. Da will man das aus dem Wortschatz streichen. Gehorsam? Nein. Das gibt's doch gar nicht mehr. Das will man nicht. Aber wenn wir gerne den Jesus lieben möchten, wenn das in unseren Herzen ist, dann geht das nur, wenn wir gehorsam sind. Und da steht ausdrücklich, wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind, den Geboten des Herrn Jesus gehorsam sind. Das ist ein Wort. In diesen Kapiteln 13 und 15 lesen wir dreimal gleichsam wie hintereinander. Das ist dem Herrn Jesus nicht genug, dass er das einmal sagt, auch nicht genug, dass er das zweimal sagt. Nein, er sagt das dreimal, dass er uns ein Gebot gibt, einander zu lieben. Das ist ein Gebot, aber das Gebot nützt uns überhaupt nichts, wenn wir nicht gehorsam sind. Der Herr Jesus ist der Gebieter. Er ist der, der Autorität hat. Hat er Autorität über dein Leben, über mein Leben? Hat er Autorität über unser Leben? Oder hast du nur ein kleines Stübchen, wo der Herr Jesus Platz hat und wo er Raum hat? Und das andere sagst du, Herr Jesus, nee, das ist für mich, das möchte ich nicht. Ich möchte ja auch noch selber leben. Das kannst du nicht alle haben. Oder sind wir bereit, uns ihm rückhaltlos auszuliefern? Wir haben das gestern Abend schon deutlich gesehen. Völlig ausliefern. Der Herr Jesus selber ist unser vollkommenes Vorbild. Wir haben das gestern gesehen. Vollkommenes Vorbild. Er hat sich Gott, seinem Vater, völlig ausgeliefert. Und hat sein Leben nur Gott geweiht. Und hat nie sich selbst gelebt. Überhaupt nicht. Und wir, ich muss das wenigstens von mir bekennen, wir sind alle noch sehr Egoisten. Wir müssen uns das von dem Herrn sagen lassen. Und ich mir zuerst. Wir sind Egoisten. Uns fällt das so schwer, dass wir mal verzichten um des Herrn willen. Jetzt noch mehr. Aus Liebe zum Herrn verzichten. Können wir das noch? Ach, dass wir das ganz neu lernen. Was das bedeutet, was wir hier lesen. Diese Frau, die verzichtete um des Herrn willen. Und dann flehte sie. Dann hatte sie Zeit zum Flehen. Und sie flehte Nacht und Tag. Da wird die Nacht vor dem Tag gesetzt. Nacht und Tag. Sie wich nicht vom Tempel. Das heißt, sie wich nicht aus der Gegenwart Gottes. Ach, dass wir das lernen von dieser Frau. Dass wir uns immer bewusst in der Gegenwart Gottes aufhalten. Damit wir dann auch wirklich dieser Frau mehr ähnlicher werden und unser Leben ihm weihen, indem wir fasten und flehen. Jetzt fragen wir uns, was macht diese Frau wohl gefleht haben, worüber? Was war ihr Herzensanliegen, wo sie für betete? Ich weiß nicht, die Schrift sagt uns das nicht, aber ich habe doch eine Vermutung, eine besondere Vermutung, warum sie so ständig Nacht und Tag flehte. In dieser Zeit, wo hier diese Frau genannt wird, ist gerade der Herr Jesus geboren. Die Zeit, wo der Herr Jesus geboren wurde, war derart dunkel. Da war es in Israel so finster, wie man sich das kaum vorstellen kann. Hier in Lukas Evangelium werden einige wenige Personen genannt. Einige wenige. Die können wir an beiden Händen aufzählen. So wenig, die den Herrn erwarteten. Und die anderen überhaupt nicht. Und gerade die Führer des Volkes, denen war das ganz egal. Sie konnten allerdings oder allenfalls sagen, wo der Messias geboren wird, aber sich darum zu kümmern, da dachten sie nicht dran. Das war ihnen völlig egal. Und der Herr Jesus kam in diese Welt von Anfang an verachtet. Der war gerade geboren, da hat man ihn schon nachgestellt. Da wollte man ihn töten. Und in dieser Zeit, so schwarz, so dunkel, so finster, da wurde der Herr Jesus geboren. Da waren keine günstigen Umstände. Da waren die Umstände so ungünstig, wie sie überhaupt nur sein konnten. Und ich bin überzeugt, diese Frau, weil sie so eine Beterin war, weil sie so verzichten konnte, konnte Gott ihr das offenbaren, dass sie die Not des Volkes Gottes damals so tief empfunden hat. So tief empfunden hat, dass sie Nacht und Tag für das Wohl des Volkes in Fasten oder mit Fasten flehend diente. Und denken wir daran. Und jetzt möchte ich auch besonders ein Wort an die Schwestern richten. Die Schwestern sind nicht benachteiligt. Die Brüder, ja schon, die können hier ihren Mund auftun, haben aber auch dafür eine ganz große Verantwortung. Eine ganz große. Aber ihr lieben Schwestern, hier, das könnt ihr nachahmen. Diese Frau, die diente Gott in Fasten und Flehen. Das ist Gottesdienst. Haben wir das jemals bedacht, dass Beten Gottesdienst ist? Wir meinen immer Gottesdienst, ja, das muss doch in die Augen springen. Das muss was Großartiges sein, überhaupt nicht. Das ist Gottesdienst. Wenn wir beten, dann dienen wir Gott. Diese Frau hier, die lebt uns das vor. Gottesdienst. Ach, dass wir das begreifen. Das sind nicht großartige Dinge. Gottesdienst ist immer das, was der Herr uns gerade vor die Füße legt. Das können ganz unscheinbare Dinge sein. Aber dann sollten wir uns doch beileibe nicht abhalten lassen, diese Dinge dann auch zu tun. Gerade im Kleinen müssen wir uns bewähren. Im Kleinen müssen wir treu sein. Ist das von ungefähr, dass der Geist Gottes uns gerade diese Frau hier vorstellt, in der Zeit der Geburt des Herrn Jesus, und unsere Blicke auf diese Frau richtet, nicht ein Mann, nein, eine Frau, die den Zustand im Volke Gottes so tief empfand, dass sie Nacht und Tag für dieses Volk, was so schrecklich war und Gott so verunehrte, flehte. Und das können nicht nur die Brüder, das können die Schwestern genauso. Hier haben wir eine Frau. Das können wir alle gleichermaßen. Aber jetzt wollen wir das umsetzen auf uns heute. Wir leben in einer Zeit, wo wir, das Volk Gottes, denken wir daran, wir sind ein Teil des Volkes Gottes. Und wo das Volk Gottes dermaßen versagt, versagt hat und versagt, und da sind wir ein Teil von, empfinden wir das, dass der Herr in unseren Tagen so sehr verunehrt wird? Empfinden wir das noch oder geht uns das gar nicht an? Oder haben wir da gar nichts mit zu tun? Dann ist es schlimm. Oder dass der Herr uns ein tiefes Empfinden schenkt über den Zustand im Volke Gottes. Aber jetzt müssen wir ganz präzise werden. Über den Zustand in unserer Mitte. Da müssen wir anfangen. Da sieht es so schlimm aus. Aber haben wir noch das Empfinden? Und beten wir für den Zustand, dass der Herr doch Gnade gibt und eine Belebung schenkt? Das fehlt heute. Beter, die das doch empfinden und nicht einfach kalt darüber weggehen und haben da nichts mit zu tun. Ich habe was anderes zu tun, als damit, mich damit zu beschäftigen. Morgen Abend, so der Herr will, werden wir ein Kapitel absichtlich lesen, um uns das deutlich zu machen, dass wir Verantwortung haben für das Volk Gottes und dass wir ebenso darin stehen, dass du und ich, dass wir uns beugen müssen vor Gott. Wir. Nicht irgendwelche, wir. Wir sind angesprochen. Das ist so wesentlich, dass wir das begreifen, was diese Frau hier tut. Was für ein Empfinden diese Frau hat. Ach, dass der Herr uns das schenken kann, so ein Empfinden, dass wir die Not des Volkes Gottes noch überhaupt empfinden und dann bereit sind, zu fasten, zu verzichten, damit wir für das Volk Gottes betend eintreten können. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, dass wir für das Volk Gottes Fürbitte tun. Fürbitte ist angesagt. Und der Herr gebe mir Gnade, dass heute Abend, dieser Abend, gekennzeichnet ist oder als Überschrift hat, Fürbitte. Und wir werden uns gleich zu einem Mann wenden, der wohl der größte Fürbitter war aller Zeiten. Ein Mann mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Keiner, der abgehoben war. Das war auch einer, der durch Höhen und Tiefen ging. Aber dieser Mann war ein Fürbitter. Und Gottes Wort unterstreicht das mehrmals. Zunächst lesen wir noch eben kurz eine Stelle, um das, was wir hier finden, noch einmal deutlich zu machen, aus Markus 9, was auch in verschiedener Hinsicht unseren Zustand deutlich macht. Wir lesen da Markus 9, Vers 25. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenlief, gebot er dem unreinen Geist ernstlich, indem er zu ihm sprach, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihm. Dann, Vers 28, und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet und Fasten. Und wir lesen auch noch in Vers 18 am Schluss, dass dieser Vater dieses Jungen, dieses kranken Jungen, sagt, und ich sprach zu deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie vermochten es nicht. Das muss uns heute Abend mal berühren. Sie vermochten es nicht. Warum haben die Jünger diesen Geist nicht austreiben können? Dreierlei. Kurz vorher hatte der Herr Jesus seine Jünger ausgesandt, dass sie Dämonen austreiben sollten, heilen sollten, das Evangelium verkündigen sollten. Kurz vorher. Und hier werden sie gleichsam auf die Probe gestellt und vermögen es nicht. Die Jünger waren von ihrer Mission zurückgekommen zu dem Herrn Jesus. Das war gut. Aber was haben sie ihm gesagt? Sie haben ihm gesagt, was sie getan haben. Da ist der Haken. Wir können überhaupt nichts. Wirklich nicht. Wir können gar nichts. Wir müssen uns das immer wieder deutlich machen, dass wir nichts vermögen, auch gar nichts. Wir können nur etwas, wenn der Herr uns die Kraft und die Gnade dazu gibt. Und da steht ausdrücklich im Markus-Evangelium, dass der Herr Jesus diese Jünger mit Kraft ausgerüstet hat. Und sie sagen, was sie getan haben. Hier, da werden sie auf die Probe gestellt. Da kommt ein Mann mit seinem kranken Sohn und bittet sie, dass sie den Dämon austreiben möchten, und sie vermögen es nicht. Der Herr Jesus war gerade von dem Berg der Verklärung gekommen. 9 Jünger waren unten geblieben. Und diese 9 Jünger versagten total. Aber wir wollen nicht mit dem Finger auf die Jünger zeigen, sondern auf uns. Ist bei uns nicht häufig Versagen? Woran liegt das? An 3 Dinge. Der Herr Jesus muss ihnen ganz klar sagen, dass sie keinen Glauben hatten. Ach, wie sehen wir da in einen Spiegel? Wie sehen wir da in einen Spiegel? Keinen Glauben. Das Zweite, diese Art fährt nicht aus als nur durch Gebet. Die Jünger haben gedacht, das machen wir mal eben. Nein, da machen sie gar nichts. Dann versagen sie. Sie können überhaupt nichts. Bei ihnen und von ihnen aus gibt es nur Versagen. Sie versagen total, weil sie diesen Dämon nicht austreiben können. Und da kommt noch ein Drittes. Durch Gebet und Fasten. Wieder Fasten. Das muss uns doch etwas deutlich machen. Zum zweiten Mal Fasten. Verzichten. Wir wissen nicht, wie das da abgelaufen ist im Einzelnen. Aber hier ist ganz klar, wenn der Herr Jesus sagt, dass sie eben nicht gebetet haben und nicht gefastet haben, sie waren gar nicht abhängig von dem Herrn Jesus. Sie meinten, das könnten sie selber tun. Wenn wir nicht abhängig sind, glauben wir, dass dann alles daneben geht, dass wir versagen? Das müssen wir begreifen. Dann versagen wir kläglich. Weil wir meinen, wir könnten etwas. Und wir können eben nichts. Und dann gibt es Versagen, wie das hier geschehen ist. Der Herr Jesus braucht nur ein Wort. Und dann fährt dieser Dämon aus. Er handelte nur in Abhängigkeit von seinem Vater. Auch in diesem Punkt hier. Auch hier gerade in diesem Augenblick. Aber wir gleichen so sehr den Jüngern, dass wir das so leicht aus dem Auge verlieren, dass alles nur möglich ist in Verbindung, in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, dass wir bereit sind, um seinetwillen, jetzt möchte ich das noch einmal wiederholen, aus Liebe zu ihm zu verzichten, um dann zu dienen im Beten. Das tut uns heute Not. Und dass wir das begreifen, was das für uns heute bedeutet, 2007. Das Wort, das veraltet nicht. Das Wort ist immer frisch, wenn wir es lesen. Und heute gilt das für uns genauso wie damals, wo der Herr Jesus das den Jüngern vorhalten musste. Jetzt wenden wir uns dem Alten Testament zu. Lesen zunächst einen Vers aus Psalm 106. Psalm 106, Vers 23. Da sprach er, und das ist Gott, dass er sie, das Volk, vertilgen wollte. wenn nicht Mose, sein Auserwählter, vor ihm in dem Riss gestanden hätte, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Hier sehen wir einen Mann, den Gott sein Auserwählter nennt. Meines Wissens ist das der einzige Mann, der von Gott als sein Auserwählter bezeichnet wird. Gott hat natürlich über seinen Sohn, den Herrn Jesus, sein Auserwählter ausgesprochen. Auf jeden Fall. Aber Mose war ein Mann mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Der war nicht abgehoben. Der stand mit beiden Beinen auf der Erde. Aber er war ein Mann des Gebets. Ich möchte behaupten, wie kein zweiter. Wir werden das gleich sehen. Und hier geht das so weit, dass Gott wirklich vorhatte, das Volk zu verderben. Er hatte gesagt, ich vernichte es in einem Augenblick. Und dann kommt Mose und stellt sich in den Riss. Und das war sein Auserwählter, der Mann Mose. Beachten wir, der Mann Mose. Wiederholt wird das ausdrücklich gesagt, dass das der Mann Mose war. Wir werden nachher noch sehen, was das bedeutet, dass Mose besonders als Mann bezeichnet wird. Was das bedeutet, auch für uns heute, unter uns Männer. Das werden wir gleich sehen. Hier werden wir belehrt, dass Mose sich in den Riss stellt und den Zorn Gottes wendet, dass Gott dem Volk Gnade gibt. Aber warum tut Mose das? Was sind seine Motive, seine Beweggründe, dass er so handelt? Das ist ja nicht einmal geschehen, das ist ja mehrmals geschehen. Aber warum tut er das? Das sollten wir mal unbedingt von Mose lernen. Mose war immer um die Ehre Gottes besorgt. Das war bei ihm an erster Stelle die Ehre Gottes. Wenn wir im zweiten Buch Mose lesen, dann wird deutlich, dass Mose zu Gott sagt, du kannst doch das Volk nicht vernichten. Wo bleibt denn dann deine Ehre, deine Größe, deine Macht und deine Stärke? Das wissen doch die Nationen, dass du das Volk aus Ägypten herausgeholt hast mit starkem Arm und starker Hand. So hast du das Volk rausgeführt. Aber wenn du das hier in der Wüste vernichtest, wo bleibt denn dann deine Ehre? Dann ist deine Ehre weg. Und das geht nicht. Unmöglich. Deine Ehre kann nicht weggehen, die muss bleiben. Du kannst das Volk nicht verderben. Das ist unmöglich. Du musst dich mächtig erweisen, groß erweisen. Das sind die Empfindungen Mose über Gott. Er war immer besorgt, er eiferte um die Ehre Gottes. Das ist der Mann Mose. Und wir schlagen jetzt dazu 2. Mose 32 auf. Zweite Mose 32, Vers 30. Und es geschah am anderen Tage, da sprach Mose zu dem Volk, ihr habt eine große Sünde begangen. Und nun will ich zu Jehova hinaufsteigen. Vielleicht möchte ich Sühnung tun für eure Sünde. Das konnte er hier sagen, für eure Sünde. Er selber war da nicht dran beteiligt. Das war die Sünde des Volkes. Und Mose ist hier der Mittler zwischen Gott und dem Volk. Ach, Vers 31, und Mose kehrte zu Jehova zurück und sprach, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen, und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buche, das du geschrieben hast. Und Jehova sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buch auslöschen. Und nun gehe hin, führe das Volk. Mose ist hier ein großartiges Bild des Herrn Jesus. Gott konnte das nicht zulassen, dass Mose sich so weit für das Volk verwandte, dass er lieber starb, als dass das Volk verdorben wurde. Und er sagt hier, wenn du das nicht kannst, wenn du dir keine Vergebung schenken kannst, dann lösch mich aus und lass das Volk leben. Der Herr Jesus, dem ist das nicht erspart geblieben. Der hat sich zur Verfügung gestellt. Der ist nach Golgatha gegangen, hat unsagbar gelitten und ist gestorben. Hat das alles auf sich genommen, was wir verdient haben an Gericht. Ihm blieb das nicht erspart. Gott musste Mose sagen, das geht nicht. Wer mir gegen mich gesündigt hat, den werde ich auslöschen. Dich kann ich nicht auslöschen. Ein Mensch kann nicht für einen Menschen sterben, geht nicht. Ist unmöglich. Aber wir sehen hier die Gesinnung Moses. Seine Gesinnung, dass er lieber sterben wollte für das Volk Gottes. Sagt mal, ich muss mich zuerst ansprechen. Was haben wir für ein Empfinden für das Volk Gottes? Gleichen wir einem Mose? Oder leben wir so sehr uns selber, dass wir überhaupt kein Empfinden für das Volk Gottes überhaupt haben? Und das kümmert uns überhaupt nicht, interessiert uns überhaupt nicht. Hier bekommen wir Anschauungsunterricht, dass unsere Herzen für das Volk Gottes schlagen müssen, dass wir noch ein Empfinden haben für die Ehre Gottes, denn das ist das Schlimmste, dass Gott, dass der Herr Jesus so verunehrt wird durch uns heute. Das muss uns bewegen, das muss uns Not machen und das muss uns auf die Knie zwingen, dass der Herr Jesus so verunehrt wird. Wo ist denn das Zeugnis? Ist überhaupt kein Zeugnis mehr da. Ist doch alles kaputt. Scherben. Wir stehen vor einem Scherbenhaufen. Mehr ist von dem christlichen Zeugnis nicht übrig geblieben. Und denken wir nicht, damit haben wir nichts zu tun. Nein, wir haben damit zu tun. Mehr als wir ahnen. Und Mose hat das gut begriffen, was das bedeutete, dass er sich so für das Volk Gottes verwandte, dass Gott das aufgreift und im Psalm 106 darüber schreibt, das ist sein Auserwählter, der sich so für das Volk Gottes einsetzt. Wir lesen noch eben einen Vers aus Jeremia 15. Jeremia 15, Vers 1. Und Jehova sprach zu mir, wenn auch Mose und Samuel vor mir ständen, so würde meine Seele sich nicht zu diesem Volk wenden. Da wird nochmal deutlich gemacht, dass gerade Mose, wohl auch Samuel, aber wir haben Mose an erster Stelle gefunden, Mose und Samuel. Mose war der große Mittler zwischen Gott und dem Volk. Samuel nicht, aber Mose. Und Mose war so ein Beter, dass er niemals selbst versuchte, mit den Schwierigkeiten irgendwie klarzukommen, die ständig im Volk Gottes waren, sondern er schaltete immer direkt Gott ein. Wir wollen das einmal sehen im 4. Buch Mose. Vierte Mose 11. Vers 1, und es geschah, als das Volk sich beklagte, dass es übel war in den Ohren Jehovas, und als Jehova es hörte, da erglühte sein Zorn, und ein Feuer Jehovas brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Und das Volk schrie zu Mose, und Mose betete zu Jehova, da legte sich das Feuer. Mose hat nicht gesagt, das seid ihr selber schuld, habt ihr euch das selber eingebrockt. Warum seid ihr so unzufrieden? Warum mocht ihr ständig? Nein, Mose verwendet sich für dieses Volk. Wir lesen weiter in Kapitel 12. Wir können jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, das ist schon viel zu spät. Wir lesen nur kurz Vers 11. Da ist ja Miriam aussätzig geworden und, Aaron sprach zu Mose, ach mein Herr, lege doch nicht diese Sünde auf uns, durch welche wir töricht gehandelt und uns versündigt haben. Möge sie doch nicht sein wie ein totes Kind, dessen Fleisch, wenn es aus seiner Mutter Leibe hervorkommt, zur Hälfte verwest ist. Und Mose schrie zu Jehova und sprach, o Gott, bitte heile sie doch. Überlegen wir das einmal. Die beiden versündigen sich an Mose, an ihrem Bruder. In so hässlicher, schrecklicher Weise. Und was tut Mose? Hat er gesagt, nun, das habt ihr euch jetzt selber eingebrockt. Seht zu, wie ihr damit fertig werdet. Das seid ihr nun mal selber schuld. Wie konntet ihr so etwas machen? Hätte er ihnen doch sagen können. Wäre doch sein volles Recht gewesen. Nein, das tut er nicht. Er ist ein Beter. Und hier steht nicht, er betet. Nein, er schreit zu Gott. Und wenn er hier schreit zu Gott, dann muss Gott ihm sagen, hör mal, jetzt im Moment kann ich dich nicht erhören. Die beiden müssen fühlen, was sie getan haben. Das ist übrigens, wir können das zu Hause lesen, wir haben jetzt keine Zeit dafür. Dieses 12. Kapitel ist eine sehr, sehr ernste Warnung für uns, dass wir das Wort gegen Geschwister nehmen. Bruder oder Schwester spielt keine Rolle. Wehe, wenn wir das tun. Hier die beiden tun das. Sie reden gegen Mose. Und dann steht da nicht, dass Mose das hörte, sondern dann steht hier, dass Gott das hörte. Und Gott nimmt sozusagen seine Hand und deckt sie auf Mose. Und dann lesen wir in Vers 6. Und Gott sprach, höret denn meine Worte. Wenn ein Prophet unter euch ist, dem will ich, Jehova, in einem Gesicht mich kundtun, in einem Traum will ich mit ihm reden. Nicht also mein Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund und deutlich und nicht in Rätseln. Und das Bild Jehovas schaut er. Und warum habt ihr euch nicht gefürchtet, wieder meinen Knecht, wieder Mose zu reden? Glauben wir, wenn wir gegen Geschwister reden, dass uns das treffen wird, was hier steht? Geben wir uns da keine Illusionen hin. Es ist das Schlimmste für Gott, wenn wir unsere Stimme gegen die Geschwister erheben. Etwas Schlimmeres können wir nicht tun. Gott wird das rächen. Glauben wir das? Auf jeden Fall. Und hier tut er das in furchtbarer Weise. Und an uns tut er das auch. Das kommt auf unserem Kopf. Wir wollen uns warnen lassen vor diesem Wort hier. Dann lesen wir einen Vers, der das noch einmal deutlich macht, wer Mose ist. In 2. Mose 33. Vers 11. Und Jehova redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wie ein Mann mit seinem Freund redet. Tiefer oder inniger kann die Beziehung überhaupt nicht sein. Hieraus erkennen wir, wie tief und innig die Gemeinschaft Moses mit Gott war. Dass Gott so über diesen Mann sprechen kann. Dass er so von Angesicht zu Angesicht mit ihm spricht, das zeigt uns die Nähe, die direkte Nähe, mit der Mose mit Gott sprechen kann und Gott mit Mose sprechen kann. So innig war diese Gemeinschaft. Möchten wir nicht so eine Gemeinschaft mit Gott haben? Und wenn wir solch eine Gemeinschaft haben mit Gott, sie sozusagen aufbauen, das müssen wir schon tun. Gott legt uns das nicht im Schoß. Das muss eine tiefe Übung für uns sein. Dann wird Gott uns auch Offenbarungen geben. Damals konnte er Mose Offenbarungen geben. Im Psalm 103 lesen wir, dass Gott dem Mose alles offenbaren konnte. Das Volk sah dann lediglich die Taten, die daraus hervorkamen, aber sie bekamen keine Offenbarungen. Haben wir nicht das Verlangen, dieses Verlangen, so ein Leben mit Gott zu führen, mit dem Herrn Jesus zu führen, wie Mose es führte? Dass er so ein Mann des Glaubens, des Gebets war, dass Gott ihn so benutzen konnte. Und dass er alles zu einer Sache Gottes machte. Wir schlagen diesbezüglich noch einmal das 4. Buch Mose auf, und zwar Kapitel 14. Das ist dieses Kapitel bezüglich der Kapitel 13 und 14, wo die Kundschafter ausgesendet werden. Und dann lesen wir in Vers 4, und sie sprachen einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israel. Dann lesen wir in Kapitel 16, das ist die Rotte Kora, wollen wir das jetzt nur aufzeigen, was Mose tut in den jeweiligen Schwierigkeiten, die auf ihn zukommen. Kapitel 16, Vers 4, und als Mose es hörte, fiel er auf sein Angesicht. Kapitel 16, Vers 22, und sie fielen, also Mose und Aaron, auf ihr Angesicht. Mose ist immer der Anführer. Mose ist immer derjenige, der die Initiative ergreift. In Kapitel 46, das ist auch noch die Rotte Kora, Kapitel 16, Vers 46, da fielen sie auf ihr Angesicht. Das macht uns deutlich, auch in Kapitel 20 noch einmal, dass Mose immer alles, was auf ihn zukam, an Nöte, an Problemen, an Schwierigkeiten, und wir können das vierte Kapitel ab Vers 11 durchlesen, und fast in jedem Kapitel haben wir jedes Mal eine ganz große Not, dass das Volk murrt, dass sie unzufrieden sind, dass sie sich gegen Gott erheben, dass sie sich gegen Mose erheben. Und niemals geht Mose her und versucht selber, die Sache im Griff zu bekommen und zu regeln oder zu schlichten. Nein, er übergibt das jedes Mal Gott. Lasst uns das bitte, ich muss mich damit einbeziehen, lasst uns das bitte lernen, was das bedeutet für uns heute. Grundsätzlich Probleme dem Herrn übergeben. Der kann sie lösen, aber wir nicht. Und in dieser Beziehung möchte ich das jetzt mal ganz besonders deutlich anwenden auf die vielen Trennungen. Woher kommen diese vielen Trennungen? Es ist überhaupt keine Frage, weil keine Fürbitter da sind. Das Volk damals hatte einen Fürbitter, einen. Auf die Fürbitte eines einzelnen Mannes Mose verschonte Gott zweimal das ganze Volk. Wo sind heute Fürbitter? Da ist ein Problem in der Versammlung, eine Not, eine Schwierigkeit. Da merkt man, die Geschwister, die sind uneins. Was tut man dann? Ja, dann ruft man am laufenden Band Besprechungen ein. Das kann es doch wohl nicht sein. Wir müssen auf die Knie. Wir müssen wieder lernen zu beten. Wir müssen lernen, Fürbitte zu tun, füreinander. Hier in wie heißt das hier nochmal? Frohnhausen. Hier in Frohnhausen. Füreinander beten, Fürbitte tun. Wenn du mal die Geschwister durchgehst in der Fürbitte, dann wird dir der Herr schon deutlich machen, hör mal, da ist das Problem. Kannst du mir mal sagen, da ist das Problem, kannst du mir mal sagen. Dann werden uns die Augen geöffnet über die Probleme, die da sind. Aber wir müssen Fürbitte tun. Einer für den anderen müssen wir in der Fürbitte dastehen. Glauben wir doch nicht, dass wir was heilen können, wenn wir meinen, wir könnten was bewirken. Wir können nur Bruch machen, sonst nichts. Und das hat sich ja in den letzten Jahren gezeigt, wie viel Bruch geschehen ist. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass das nur auf mangelndes Gebet zurückzuführen ist. Und wir leben in einer Zeit, wo ganz deutlich der Herr mal seine Hand auf uns legen muss. Kommt doch mal zur Besinnung. Kommt doch mal wieder auf die Knie. Merkt ihr das nicht, dass alles kaputt geht? Empfindet ihr das nicht, dass alles, wie man sagt, den Bach runtergeht? Wenn wir nicht auf die Knie kommen, geht das weiter so. Glauben wir das? Wir müssen dahin finden, einer für den anderen zu beten. Auch da, wo wir herkommen, ob Dillenburg oder, ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt, keine Ahnung. Aber da, wo ihr herkommt, füreinander beten. In der Fürbitte füreinander da sein. Das ist unsere große Aufgabe. Natürlich müssen wir dann Verzicht lernen. Da müssen wir verzichten. Das braucht Zeit. Das braucht sogar viel Zeit. Da kann es durchaus sein, dass du mal über 2 Stunden auf den Knien liegst. Da bist du vielleicht noch nicht fertig. Aber das muss geschehen in unseren Tagen. Wenn wir wieder eine Belebung erfahren möchten, erleben möchten, wo der Herr noch mal etwas schenkt. Aber ohne Gebet kann er nichts schenken, weil er uns nichts in den Schoß wirft. Ein Dichter sagt, es muss erbeten sein. Und wenn wir meinen, wir brauchten das Gebet nicht, dann müssen wir uns nicht mehr wundern. Wir müssen wieder neue Beter werden. Möchten wir heute Abend auf die Knie gehen und sagen, Herr Jesus, mach aus mir einen Beter. Mach aus mir einen Fürbitter. Möchten wir das gerne? Dann sollten wir das jeden Abend jetzt mal beten. Und der Herr wird nicht schweigen. Der Herr wird das nicht unbeantwortet lassen. Er wird mit Sicherheit darauf reagieren. Können wir sicher sein. Aber wir müssen ja einen Anfang machen. Wir können nicht hergehen und sagen, ja, heute ist ja eh nichts mehr zu machen. Geht sowieso alles daneben, müssen wir eben hinnehmen, wie es will. Nein, so geht es überhaupt nicht. So können wir nicht handeln. So können wir nicht weitermachen. Wir müssen wieder auf die Knie kommen. Beten. Ist das von ungefähr, dass der Herr uns in diesen drei Abenden gerade das Gebet so auf die Seele legt? Das ist doch nicht von ungefähr. Da will er doch etwas mit bezwecken. Will er nicht unsere Herzen erreichen? Will er nicht zu unseren Herzen sprechen? Wirbt er nicht um dich und mich? Ja, das tut er. Und er wird ja nicht müde drin, dass er um uns wirbt. Er möchte solche haben, die für ihn dastehen, die sich für ihn verwenden, die sich für ihn gebrauchen lassen, die ihm dienen im Beten. Solche möchte er haben. Aber wir müssen sagen, Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich möchte das gerne. Aber wir können jetzt nicht hergehen und sagen, schweigen. Keine Antwort. Geht alles an mir vorbei. Oder sogar, ich will nicht. Verhängnisvoll. Wirklich verhängnisvoll. Ach, dass der Herr uns Gnade gibt, dass wir gerade diesbezüglich aufgerüttelt werden und erkennen, was das Gebet für einen Wert hat. Wir sagen, und das steht in der Bibel, dass der Glaube Berge versetzt. Aber es gibt noch etwas viel Größeres. Das Gebet bewegt den Arm Gottes. Das ist doch viel mehr. Das bewegt den Arm Gottes. Wissen wir, wie gewaltig groß und allmächtig Gott ist? Und wir kleinen Wesen, wenn wir begreifen, dass wir beten müssen, dann bewegen wir den Arm Gottes. Das können wir erleben. Das ist keine Theorie. Wirklich, es ist keine Theorie, die ich hier spreche. Das können wir erleben. Dass dann der Arm Gottes bewegt wird, durch dein und mein Gebet. Ach, dass wir begreifen, dass das heute das Wichtigste ist überhaupt, wenn wir ganz neu den Herrn erleben möchten und wenn wir ganz neu eine Belebung in unseren Reihen erleben möchten, dann nur durch Gebet. Die ganzen großen Bewegungen in der Schrift, die sind alle durch Gebet entstanden, durch nichts anderes. Gebet ist angesagt. Der Herr möge uns Gnade geben, dass wir das verstehen, was uns das heute Abend zu sagen hat. Dass wir wieder wirklich Herzensentschlüsse fassen. Ja, Herr, ich will mich dir zur Verfügung stellen. Ja, Herr, ich möchte gerne ein Beter sein. Wie du das hier so deutlich machst, besonders in diesem Mann Mose, der so ein Beter war, so ein Fürbitter war, dem das Volk Gottes so am Herzen lag, aber noch mehr, dem die Ehre Gottes am Herzen lag. Ist uns die Ehre Gottes einfach egal? Oder vielleicht denken wir gar nicht mehr darüber nach, dass wir doch noch hier gelassen sind, damit Gott geehrt wird. Das hat doch seinen Sinn und Zweck, dass wir noch hier sind. Er hätte uns doch direkt nach der Bekehrung in den Himmel holen können. Nein, das tut er nicht. Wir haben hier eine große Aufgabe. Aber eine große Aufgabe. Und wir müssen uns fragen, wie werden wir dieser großen Aufgabe gerecht? Haben wir überhaupt ein Empfinden, dass diese Aufgabe da ist, für dich und mich da ist und sozusagen vor unseren Füßen liegt? Diese Aufgabe ist nicht weit weg. Die ist direkt vor uns. Wir müssen uns Augen schenken lassen, öffnen lassen, dass wir diese Aufgaben erkennen und dass wir dann auch diesen Aufgaben entsprechen, die der Herr dir und mir vor die Füße legt. Vielleicht denkst du, ach, das ist doch gar nicht viel, nur so ein bisschen. Das möchte ich nicht. Ich möchte wohl etwas Großes tun, aber nicht so etwas Kleines. Nein, Gott fängt immer ganz unten an. Immer ganz unten an. Und wenn wir nicht im Kleinen treu sind, werden wir es nie im Großen sein können. Geht nicht. unmöglich. Erst müssen wir uns mal in den kleinen Dingen bewähren und treu sein. Dann werden wir auch in großen Dingen treu werden können. Und Gott sagt von Mose in 4. Mose 12, er, wo seine beiden Geschwister gegen gesprochen haben, er ist treu in meinem ganzen Haus. Gott sagt nicht, er ist treu. Nein, er sagt noch dazu, in meinem ganzen Haus, in dem ganzen Volk hat sich Moses Treue bewiesen. Mose war treu in seinem ganzen Leben, wo er das Volk Gottes durch die Wüste geführt hat, war Mose treu. Natürlich hat er auch mal gefehlt. Er war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Aber darüber wollen wir nicht sprechen und schon gar nicht den Finger drauf zeigen, sondern wir wollen uns diesen Mann als Vorbild nehmen. Es ist ja nicht von ungefähr, dass so oft Mose im Neuen Testament angeführt wird von dem Herrn Jesus und später auch von dem Apostel Paulus. Das kommt doch nicht von ungefähr. Gerade dieser Mann, den Gott meinen Mann nennt. Jetzt möchte ich da noch drauf zu sprechen kommen. In 4. Mose 12, da sagt Gott ausdrücklich in Vers 3, der Mann Mose aber war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, wo hat Mose die Sanftmut gelernt? Mose war von Natur ein Mann der Tat. Und Mose war von Natur ein Mann, der sich sehr schnell erregen ließ. Denken wir daran, dass er kurzerhand den Ägypter getötet hat und verscharrte ihn im Sand. Das war seine Natur. Aber hier lesen wir, er war der sanftmütigste Mann auf dem Erdboden. Bestimmt haben damals schon viele Millionen Menschen gelebt. Und hier wird ein Mann herausgezogen und Gott sagt von ihm, das ist der sanftmütigste Mann auf dem Erdboden. Aber davor, da steht ausdrücklich, und wir sollten die Bibel stets sehr genau lesen, da steht der Mann Mose. Heute würde man hergehen und sagen, das ist doch kein Mann. Das ist doch gar nichts. Der sich so abkanzeln lässt, dem die Brüder und dem Bruder und Schwester was sagen und der reagiert noch nicht einmal. Der rechtfertigt sich nicht. Der kommt nicht groß raus. Der bleibt ganz, ganz ruhig. Warum konnte der denn ganz ruhig bleiben? Weil er auch diese Sache Gott übergeben hat. Er hat Gott handeln lassen. Wir haben vorhin gesagt, das steht nicht, und Mose hörte es, sondern Gott hörte es. Und das war viel, viel wichtiger, als dass Mose das gehört hat. Aber dann steht da ausdrücklich, der Mann Mose war sehr sanftmütig. Gott bezeichnet ihn als Mann. Wir haben eine Parallele in der Apostelgeschichte, dass Gott ausdrücklich Petrus sagen lässt, dass der Herr Jesus, der in Schwachheit gekreuzigt worden ist, für die Menschen damals war das die größte Niederlage. So ein Schwächling. Dieser Mann lässt sich am Kreuz hängen und stirbt da. Das ist doch ein Schwächling. Was sollen wir denn damit? Nee, damit können wir nichts anfangen. Aber Gott, der spricht anders. Ganz anders. Gott sagt ausdrücklich, dieser Mann Jesus. Gott weiß, wer ein Mann ist. Gott urteilt ganz anders als wir. Gott hat ganz andere Prioritäten als wir. Und Gott beurteilt auch alles ganz anders als wir. Gott sagt von dem Herrn Jesus, das ist mein Mann. Ist das auch dein Mann? Ist das dein persönlicher Mann, der Herr Jesus? Ach, das sollte es unbedingt sein. Dein Mann muss das sein. Wir werden gleich noch sehen, was der Mann ist. Und hier steht, dass der Mann Mose, und das wird unterstrichen, sehr sanftmütig war. Was bedeutet das? Dieser Mann Mose, der lebte nur, wenn wir das so finden, im 4. Buch Mose, in der Abhängigkeit von Gott und lässt Gott handeln und er selbst hält sich, so wie wir das sagen, da raus. Er mischt sich da gar nicht mit rein. Er lässt Gott handeln. Er übergibt alles Gott. Das müssen wir lernen, was das bedeutet in unserem praktischen Leben. Theorie nützt uns nichts. Und Gott hat nichts von Theoretikern. Gott möchte praktische Christen haben und keine Theoretiker. Und dann möchte er, und jetzt möchte ich darauf zu sprechen kommen, Männer haben. Was sind denn Männer? Wir lesen mal aus 1. Timotheus, wer ein Mann ist. 1. Timotheus 2. 1. Timotheus 2, Vers 8. Ich will nun, jetzt achten wir darauf, dass Gott sagt, ich will nun. Das können wir nicht halten, wie wir wollen. Dass die Männer an jedem Orte beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Gott möchte in uns Männer haben. Hier steht nicht, dass die Brüder an jedem Orte beten. Nein, das steht da nicht. Da steht, dass die Männer an jedem Orte beten. Frage an euch hier. Sind hier Männer? Gott will, dass die Männer an jedem Orte beten. Wo sind hier die Männer? Wo die das praktizieren, 1. Timotheus 2? Da wird das ganz klar gesagt. Da können wir auch nicht dran rumdrehen. Ich will, dass die Männer an jedem Orte beten. Wisst ihr, für mich ist das überhaupt keine Frage. Dass wenn in den vielen Gemeinschaften heute die Frauen sich beteiligen, es nicht die Schuld der Frau ist, sondern die Männer haben versagt. Aber wollen wir nicht ganz neu begreifen, dass hier die Männer nicht versagen dürfen, sondern dass sie ihren Mann stehen müssen und dass sie beten müssen, hier öffentlich in der Versammlung. Beten. Ich will, dass die Männer beten, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Rein muss das sein. Die Hände müssen rein sein. Kein Zorn darf dabei gemischt sein. Wir beten vor Gott, denken wir daran, wem wir beten. Das ist immer zu Gott. Dass wir niemals diese Verbindung aus den Augen verlieren, dass wir mit Gott sprechen. Dann regelt sich das andere von selbst. Aber wo sind hier die Männer? Mose war ein Mann. Der Herr Jesus war der Mann. Aber sind hier Männer? Ich möchte das jetzt ganz besonders betonen. Wo sind die Männer, die das im Gehorsam ausführen, was Gottes Wort sagt? Ich will, dass die Männer an jedem Orte beten. Das müssen wir uns heute Abend auf die Herzen legen lassen. Gott will das. Wir haben das gerade gelesen. Und wir können dem nicht ausweichen. Dem müssen wir uns stellen. Und das ist gut, wenn wir uns heute Abend alle mal auf den Knien dieser Frage stellen, tue ich das oder bin ich kein Mann? Ja, das ist die Folge. Dann bin ich kein Mann. Ach, wir möchten doch gerne Männer sein. Aber dann bist du kein Mann. Hier steht das, schwarz auf weiß. Das ist doch Gottes Wort, wir haben das doch vorhin besungen, was das Wort Gottes ist. Wollen wir das nicht befolgen? Wollen wir nicht gehorsam sein dem Wort Gottes? Und uns motivieren lassen, durch Gottes Wort, wirklich Männer zu sein. So sehr wie die Frauen Gott dienen können, ihn beten wie die Männer. Aber die Männer sind aufgerufen zu beten. Dass sie an jedem Ort beten, das heißt öffentlich. Dass sie beten, die Männer müssen beten. Wenn die Männer versagen und beten nicht, dann nimmt sich Gott Frauen. Das ist ernst, sehr ernst, wenn wir Männer versagen. Da muss Gott richten. Ach, dass uns das heute Abend klar wird, was das für uns bedeutet. Und dass wir lernen, Gott beim Wort zu nehmen und das tun, was er uns aufträgt.